HR Info. Netzwelt.
Corona hält Deutschland und die Welt seit Monaten im Griff. Die Krise ist noch lange nicht bewältigt und doch birgt das Dilemma auch Chancen. Computerexperten, hochrangige Wirtschaftslenker aus der IT-Branche und auch die Politik sehen die Chance in der Krise. Corona wird die Digitalisierung Deutschlands voranbringen, das ist die These. Und der wollen wir heute mal nachstellen. In HR Info Netzwelt, mein Name ist Udo Langenohl. Am vergangenen Wochenende sagte Hannes Ammetsreiter, er ist der Chef von Vodafone Deutschland, anlässlich der Veranstaltung Bits and Pretzels in München: Es wird sich viel verändern, um nicht zu sagen alles. Corona ist der größte Auftrieb für die Digitalisierung in Deutschland aller Zeiten. Bevor wir dieser These auf den Zahn fühlen, zeigt Hanna Immich in ihrem Beitrag über Telemedizin, was sich in den letzten Wochen bei Ärzten getan hat, die ihre Patienten plötzlich virtuell besuchen.
Andreas Roth ist Allgemeinmediziner in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Corona hat seinen kompletten Arbeitsalltag durcheinandergewirbelt, erzählt er. Seine beiden Kolleginnen und er haben den üblichen Routinebetrieb eingestellt. Termine für Patienten wurden abgesagt. Die meiste Zeit sitzen sie nun in ihrer Praxis und telefonieren mit ihren Patienten.
Gefühlt ist das Thema Corona im Moment 90%. Ja. Viele Patienten sind beunruhigt, sind in Sorge und wollen allgemeine Informationen haben. Vielen Menschen geht es darum, zu wissen, gehören sie zu einer Risikogruppe, müssen sie sich dann irgendwie anders verhalten, oder natürlich auch Fragen nach, kann man einen Test haben und muss ich mich überhaupt testen lassen?
Ärztliche Beratung per Telefon, vor Corona noch eher eine Seltenheit. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Jetzt geht der Allgemeinmediziner und Facharzt für Innere Medizin sogar noch einen Schritt weiter.
Das ist das Thema Telemedizin oder eben Kontakt über Bildschirm. Ohne jetzt die Corona-Situation hätte ich das jetzt in den nächsten Wochen, wäre ich das nicht angegangen. Aber ich muss schon zugeben, dass ausgelöst durch diese jetzige Situation ich mich da drum gekümmert habe und das jetzt installiere.
Heißt, er hat sich eine hochauflösende Kamera und eine Software bestellt, die ihm erlaubt, per Videoschalte mit seinen Patienten zu kommunizieren. Der Vorteil liegt für ihn auf der Hand. Er kann den Patienten nicht nur hören, sondern auch sehen.
Eine Videosprechstunde hat halt im Gegensatz zum Telefon nochmal den Vorteil, dass man auch mal eine Hautveränderung zeigen kann oder natürlich auch die Mimik des Patienten beobachten kann, die natürlich schon bei manchen oder bei den meisten Gesprächen schon sehr aufschlussreich ist. Ja. Das ist im Gegensatz zum reinen Telefonieren natürlich ein Zugewinn, ja.
Und das ohne, dass der Patient auch nur einen Schritt in seine Praxis setzen muss. Auch eine Kinderärztin aus Frankfurt schreibt auf Anfrage des Hessischen Rundfunks, dass sie aktuell viele Anrufe und E-Mails von Eltern bekommt, zum Teil mit Fotos von Symptomen ihrer Kinder, und dass sie so oft schnell und unkonventionell helfen könne. Keine schlechte Alternative, sagt auch Karl Roth, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen.
Telefonie, sprich telefonische Beratung oder auch Videosprechstunde sind beides Dinge, die an der Stelle helfen können, die die Ärzte unterstützen können, dabei ihre Patienten trotzdem zu behandeln, obwohl sie sie vielleicht gar nicht sehen, so wie das normalerweise der Fall ist.
Die Telemedizin erfährt durch Corona gerade einen ungeahnten Aufwind. Das erleben auch Anbieter für Videosprechstunden. Das schwedische Start-up Krü bringt über eine Plattform Ärzte und Patienten zusammen. Sie kommen aus ganz Deutschland und kennen sich in der Regel nicht. Monika Gratzke, medizinische Direktorin für das Unternehmen in Deutschland, erklärt das Prinzip.
Der Arzt sitzt zu Hause oder wo auch immer in seiner Praxis vor seinem Computer und der Patient hat ein Smartphone. Und über dieses Smartphone kann er sich die App Krü herunterladen und sich je nachdem, welches Symptom er zeigt, einwählen. Das heißt, er kann symptomspezifisch einen Arzt sprechen und der Arzt bekommt dann schon die Informationen vor diesem Gespräch, um welches Symptom und um welchen Patienten es sich handelt.
Das junge Unternehmen konzentriert sich auf die Allgemeinmedizin, also die klassischen Hausarztthemen. Durch Corona kann es sich vor Anfragen kaum retten.
Das merken wir deutlich. Wir sind im Dezember an den Start gegangen Und wir hatten schon vom Februar bis März ein Anwachsen unserer Zahlen von über 300%. Und da haben wir natürlich Corona jetzt sehr, sehr gemerkt. Allein durch Corona oder hat sich die Nachfrage an Symptomen, die durch virale Erkrankungen bedingt sind, um 540% gesteigert. Also das merken wir sehr.
Noch werden die Leistungen nur für Privatpatienten übernommen. Die Anerkennung für Kassenpatienten soll, so hofft die Firma, in den nächsten Monaten folgen. Wegen der aktuellen Krise bietet das Start-up derzeit aber alle telemedizinischen Beratungen im Zusammenhang mit Corona ohnehin kostenlos an. Angefangen hat das in Heinsberg in NRW, als es dort so viele Corona-Infizierte und Verdachtsfälle gab, dass die Ärzte mit dem Ansturm nicht mehr zurechtkamen. Monika Gratzke.
Das ist aus einer Notsituation in Heinsberg geboren, wo wir gemerkt haben, wir müssen da irgendwie helfen. Da sind auch unsere ärztlichen Kollegen, die niedergelassen sind, tatsächlich vollkommen übervoll mit ihren Praxen. Und deswegen haben wir sehr unkonventionell und schnell diese Hilfe angeboten, um beginnen von Heinsberg eben den Patienten dort zu helfen, die vielleicht auch nicht privat versichert sind.
Und das Start-up bietet zusätzlich zu seiner eigentlichen Leistung aktuell auch eine Möglichkeit für niedergelassene Ärzte, mit der diese ihre eigenen Patienten trotz Corona weiter per Videosprechstunde beraten können.
Das ist eine Plattform, wo wir eben genau diesen niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen die Möglichkeit bieten, dem Patienten und dem Arzt ermöglichen, seinen Arzt zu sprechen, seinem Patienten zu sprechen, weil wir ja im Moment leider die Situation haben, dass auch viele ärztliche Kollegen ihre Praxis kurzfristig schließen mussten wegen Corona-Fällen. Wir legen großen Wert darauf, dass das auch nur die Ärzte benutzen, die ihre Patienten kennen. Also das ist dann tatsächlich unabhängig von unserem anderen Portal, wo sich Arzt und Patient ja nicht kennen, sondern das ist für die Kollegen und Kolleginnen gedacht, die ihre bestehenden Patienten, die sie kennen, auch betreuen. Und das geht sehr schnell und durch ein einfaches Einwählen des Arztes.
Durch Corona wird vieles möglich, was vorher eher eine Ausnahme war. Telemedizin und elektronische Gesundheitsversorgung sind zwar schon länger in Deutschland im Gespräch. Im vergangenen März hat der Bund das sogenannte E-Health-Gesetz auf den Weg gebracht. Das Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen. Mit dem Ziel, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Die Vision: elektronische Arztbriefe, einheitliche Medikationspläne, sicherer Datenaustausch. Behandelnde Ärzte sollen auf einen Blick sehen können, welche Medikamente jemand nimmt, welche Vorerkrankungen er hat und so weiter. Datensicherheit spielt eine große Rolle dabei. Die IT-Systeme im Gesundheitssystem sollen besser vernetzt und eben auch telemedizinische Angebote wie Videosprechstunden vorangetrieben werden. In der alltäglichen ärztlichen Praxis werden solche Anwendungen aber eher noch stiefmütterlich behandelt. Bisher. Corona hat da offenbar viele Wege freigemacht und Schleusen geöffnet. Prominentestes Beispiel: alle Patienten mit leichten Atemwegserkrankungen, also Husten, Schnupfen, Heiserkeit, können sich derzeit bundesweit ganz einfach per Telefon vom Arzt krankschreiben lassen. Ein Novum. Und Ärzte können digitale Behandlungsmethoden jetzt auch leichter und umfangreicher abrechnen als vorher, sagt Karl Roth, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen.
Bisher gab es bestimmte Einschränkungen in der Gebührenordnung. Zum einen, was die Frage, wie viel Videosprechstunden darf man anbieten, anging. Und das galt auch für die Frage, dürfen bestimmte Leistungen auch telefonisch erbracht werden oder nicht. Und da hat man jetzt sehr, sehr schnell und angemessen, es muss ja auch so sein, reagiert auf Bundesebene. Da sind also Grenzen gefallen.
Die Möglichkeiten der Telemedizin sind und bleiben natürlich begrenzt. Das ist allen Beteiligten im Gesundheitswesen klar. Auch Karl Roth von der Kassenärztlichen Vereinigung warnt davor, die Möglichkeiten der Telemedizin zu überschätzen. Die persönliche Behandlung im Sprechzimmer kann ihm zufolge nie durch Telefonate oder Videosprechstunden komplett ersetzt werden.
Wenn ich jemanden gut kenne, weil er schon über Jahre mein Patient ist, dann kann ich ihn natürlich sehr gut auch über eine Videosprechstunde oder auch nur durch ein Telefonat beraten. Aber da, wo ich vielleicht in der Diagnoseerhebung bin, wo ich mir vielleicht noch nicht sicher bin, welche Therapie die richtige ist, da ist möglicherweise auch dieses telemedizinische Angebot nicht ganz das Richtige.
Telemedizinische Sprechstunden sind vor allem geeignet, alltägliche, häufige und einfach zu erkennende Erkrankungen zu behandeln. Bei komplexeren Krankheiten oder dann, wenn ärztliche Einschätzung längerfristig, zum Beispiel bei chronischen Erkrankungen, nötig ist, eher nicht. Das weiß auch das Start-up für Videosprechstunden aus Schweden. Man wolle auch nicht in Konkurrenz zum Hausarzt treten, sondern sieht sich als Ergänzung, sagt die medizinische Direktorin für das Unternehmen in Deutschland, Monika Gratzke. und aktuell auch als Notfallhilfe.
Wir sehen einen sehr, sehr starken Anstieg der Symptome, die mit der Covid-Erkrankung einhergehen. Wir haben sehr viel verunsicherte Patienten, viele, die einfach auch wissen wollen, sie sind jetzt krank geworden, müssen sie sich testen lassen. Was wir aber auch sehen, sind Fälle von Patienten, die sagen, Mensch, mein Hausarzt hat jetzt zumachen müssen, wegen Corona, ich bin jetzt hier auf dem Land, ich habe jetzt so schnell auch keinen anderen, können Sie mir mit gewissen Fragestellungen weiterhelfen? Und da versuchen wir natürlich auch zu helfen, ohne aber natürlich da jetzt mittel- oder langfristig in diese Patienten-Arzt-Beziehung zum Hausarzt eingreifen zu wollen. Das ist dann wirklich eine Akuthilfe.
In der momentanen Situation wird die Stärke dieser kontaktlosen Form der Arzt-Patienten-Begegnung aber noch einmal mehr als deutlich. Und das Beispiel zeigt auch, wie Corona die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben kann.
HR-Info, Netzwelt.
Hanna Immich hat beschrieben, wie die Corona-Krise die Telemedizin voranbringt. Hier ist HR Info Netzwelt. Unser Thema heute, die Chance in der Krise, wie Covid-19 die Digitalisierung der Republik nach vorne bringt. Ich habe es eingangs schon mal erwähnt, Hannes Ammetsreiter ist der Chef von Vodafone Deutschland und er hat gesagt, Corona ist der größte Auftrieb für die Digitalisierung in Deutschland aller Zeiten. Stimmt das? Diese Frage richte ich jetzt an Bernhard Rohleder. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Bitkom. Das ist der Dachverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche. Herr Rohleder, liegt Hannes Ammetsreiter richtig?
Wir erleben genau das, dass jetzt viele, die der Digitalisierung vormals eher skeptisch gegenüberstanden, zum Teil auch ablehnend gegenüberstanden, jetzt gezwungen sind, Prozesse, die sie bislang analog durchgeführt haben, digital durchzuführen. Es sind zum Beispiel erstmals jetzt in der Corona-Krise 8 Millionen Erwerbstätige im Homeoffice, die vorher nie im Homeoffice waren und die jetzt aber in vielen Fällen auch positive Erfahrungen machen. Und wir hoffen, dass diese positiven Erfahrungen dann auch über die Corona-Krise und ihr Ende hinaus wirken.
Homeoffice, Sie haben es gerade schon erwähnt, ist ja in der Republik jetzt angesagt, zwangsweise. Ja, und gerade überprüft unter anderem das Fraunhofer-Institut für Informationstechnik in einem Forschungsprojekt, ob es denn auch richtig läuft in den heimischen vier Wänden. Sie sitzen auch im Homeoffice, genauso wie ich, Herr Rohleder. Welchen Eindruck haben Sie? Läuft das?
Die Frage, ob es rund läuft oder nicht, die hängt erstens davon ab, ob die Unternehmen vorbereitet waren, ihre Mitarbeiter auch vorher schon geschult haben. Und sie hängt natürlich zum Zweiten auch davon ab, ob es eine gut funktionierende, stabile Internetverbindung gibt. Wenn das eine oder das andere fehlt, die Vorbereitung fehlt oder die Technologie und die Konnektivität fehlt, dann gibt es im Homeoffice Probleme.
Glauben Sie, die IT-Infrastruktur in Deutschland besteht im Moment den Stresstest?
Wir erleben im Regelfall, dass die Netze in Deutschland besser sind als ihr Ruf. Probleme, die es in anderen Flächenstaaten derzeit gibt, zum Beispiel in Italien, in Spanien, die haben wir in der Form in Deutschland nicht. Die Netze schaffen es, die Kapazität zu verarbeiten, plus 10% im Internetverkehr, etwa plus 40% in der Mobilkommunikation. Das heißt aber nicht, dass sie nicht noch besser werden müssten.
Ich habe es ja gerade erwähnt, auch ich sitze im Homeoffice genauso wie Sie, während wir dieses Gespräch aufzeichnen. Und heute habe ich mal ein bisschen Glück. Selbst hier unten in meinem Basement, in meinem Kellerbüro, funktioniert ausnahmsweise mal LTE ganz vernünftig. Das geht aber auch nur, weil es vormittags ist. Abends ist hier bei mir regelmäßig Schicht im Schacht, da bleibt das Display dunkel. Zeigt uns die Krise. Es muss Geld in die Infrastruktur gesteckt werden, weil alles doch ziemlich am Anschlag läuft.
Es muss Geld in die Infrastruktur gesteckt werden. Es müssen vor allem auch die Hindernisse, die den Investitionen gegenüberstehen, die müssen beseitigt werden. Wir haben derzeit in Deutschland etwa 1.500 Genehmigungsverfahren für zusätzliche Mobilfunkmasten und Sendeanlagen, die nicht nach vorne kommen. Die hängen zum Teil seit über 9 Jahren. Und hier sind nicht nur die investierenden Unternehmen gefordert, die wollen in diesen 1.500 Fällen investieren und zwar möglichst schnell, sondern es sind auch die Verwaltungen gefordert, dafür zu sorgen, dass Investitionen, die fließen könnten, dann auch fließen dürfen.
Wird denn, Herr Rohleder, nach der Krise überhaupt genügend Geld da sein, um diese Infrastruktur voranzubringen? Wenn diese Gesundheitskrise überstanden ist, dann werden wir es mit einer Wirtschaftskrise zu tun haben. Da sind sich alle Experten einig. Werden die Netzbetreiber über genügend Liquidität verfügen?
Die Netzbetreiber müssen investieren, weil sie entsprechende Auflagen bekamen bei der Ersteigerung von Funkfrequenzen. Sie haben also gar keine andere Wahl. Sie werden auch investieren, und zwar etwa 6 Milliarden Euro pro Jahr in die Netze. Das stabilisiert im Endeffekt auch die Konjunktur insgesamt und bildet dann die Basisinfrastruktur, die wir brauchen, um auch künftig digital zu leben und digital zu arbeiten.
Lassen Sie uns mal zum Thema E-Learning kommen. Dazu werden wir gleich auch noch einen Beitrag hören. Schülerinnen und Schüler sind ja gezwungen, zu Hause zu bleiben, dort zu lernen. Die Schulen sind zu. Man muss über Chats, über Videokonferenzen miteinander in Kontakt treten. Das funktioniert längst nicht in allen Bundesländern vernünftig. Einerseits mangelt es da an Konzepten, andererseits an funktionierender Infrastruktur. Sieht sich Ihr Branchenverband Bitkom, sehen sich Ihre Mitglieder in der Pflicht, die Strukturen zu schaffen, damit das künftig ein bisschen besser läuft?
Die Unternehmen sind in der Pflicht, was die Strukturen angeht, aber auch was die Inhalte und die Plattformen angeht, auf denen diese Inhalte dann angeboten werden. Wir haben in den Schulen weniger ein Konnektivitätsproblem. Da gibt es sehr günstige Angebote für die Schulen, wo im Grunde genommen für eine Tasse Kaffee im Monat eine leistungsfähige Internetleitung dann auch eingesetzt werden kann. Aber was fehlt, sind die Inhalte. Das machen viele Lehrer noch selbst. Und was auch fehlt, das ist didaktisch geschultes Material. Viele Lehrer wissen nicht, wie sie digital unterrichten können. Und hier sind dann tatsächlich auch die Schulen und sind auch die Schulträger gefordert, dafür zu sorgen, dass, wenn Konnektivität da ist, wenn die Geräte auch da sind, die meisten Schüler haben sie zu Hause, könnten sie mitbringen, dass dann auch die Lehrer in der Lage sind, damit gut zu arbeiten, kindgerecht zu arbeiten und dass wir die notwendigen didaktischen Inhalte haben.
Letzte Frage, Herr Rohleder. Plötzlich sehen sich ja Millionen Menschen mit dem Arbeiten in der Cloud konfrontiert. Man trifft sich auf Teamplattformen, in Videokonferenzen. Die Menschen lernen, was VPN-Zugänge sind. Sie nutzen Verschlüsselungstools. Für viele waren das vor ein paar Wochen noch böhmische Dörfer. Denken Sie, das wird Schranken in den Köpfen und Berührungsängste abbauen, wenn wir künftig über digitale Arbeitswelten reden?
Viele merken, dass Digitalisierung nicht wehtut und dass es nicht so schlimm ist, wie sie vielleicht dachten, sondern dass es uns neue Möglichkeiten gibt und auch von manchen Zwängen befreit. Und was wir derzeit erleben, das ist eine Art kollektiver Crashkurs in Sachen Digitalisierung. Und wir hoffen sehr, dass er über den Tag X hinaus wirkt.
Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des IT-Branchenverbandes Bitkom, vielen Dank fürs Gespräch. Wir haben jetzt erfahren, auch der Branchenverband Bitkom sieht große Chancen in dieser Krise, sieht die Digitalisierung der Republik rasend schnell voranschreiten, weil wir müssen, weil wir keine Alternativen haben. So geht es auch vielen Schülern, die in diesen Tagen das Klassenzimmer am Esstisch oder in der Küche haben. Birgitta Söhling beschreibt in ihrem Beitrag den digitalen schulischen Zwangsalltag, der Lehrer, Schüler und Eltern vor große Herausforderungen stellt.
Jeden Montag und Donnerstag hat Moritz eine Verabredung. Dann sitzt der Schüler des Leibniz-Gymnasiums Wiesbaden zu Hause am Laptop, das Mathebuch neben sich. Noch ist der Bildschirm ruhig, doch jetzt ploppen nach und nach seine Mitschüler auf. Einer nach dem anderen schaltet sich in den Videochat ein. Ein munteres Durcheinander, bis Klassenlehrer Benedikt Böhm die Regie übernimmt.
Dann fangen wir doch gleich mit der ersten an. Erste Aufgabe, erste Zeile, erste Spalte, ein halb geteilt durch drei Viertel. Was hast du raus?
Ja, okay, zwei Drittel.
Jawohl, zwei Drittel, stimmt. Das sollte also der Rest auch haben. Ihr vergleicht bitte, ne?
Moritz greift nach seinem Füller und hakt die Ergebnisse im Matheheft ab. Fast alles richtig. Und das, obwohl der Elfjährige seit 3 Wochen seine Aufgaben per E-Mail bekommt und sie selbstständig lösen muss. Jeden Morgen nach dem Frühstück macht er sich an die Arbeit. Aber der gewohnte Unterricht fehlt ihm.
Dass man halt niemanden hat, dem man konkret Fragen stellen kann und ich halt auch alles selber einteilen muss.
Seine Eltern unterstützen ihn dabei, aber wie so viele müssen sie auch ihren beruflichen Anforderungen gerecht werden. Beide unterrichten als Professoren an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht. Die Hochschule hat gerade ihre komplette Lehre auf digital umgestellt und nutzt dafür ein Videokonferenzsystem, das in den USA ursprünglich mal für Unternehmen entwickelt wurde. Karin Kreuzer, die Mutter von Moritz.
Ich bin eigentlich selber gar nicht so technikaffin und ich habe aber gesehen, wie unglaublich einfach das zu bedienen ist. Tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht. Und da habe ich gedacht, wenn unsere Kinder jetzt alleine zu Hause sitzen und isoliert sind von ihren Freunden und ihren Lehrern, dass es einfach toll wäre, wenn sie sich sehen können, wenn sie Fragen stellen können und wenn sie sich zumindest im virtuellen Raum begegnen können.
Karin Kreuzer überzeugt also den Klassenlehrer und auch die Eltern der Mitschüler von der Idee, den Matheunterricht in Zeiten von Corona als Videochat abzuhalten. Was man dazu braucht, Internet und Computer, haben alle. Das Konferenzprogramm, in diesem Fall Zoom, können sie kostenlos herunterladen. Und so lösen Lehrer und Schüler die Gleichungen jetzt gemeinsam.
Du weißt nicht, wie du auf die zwei Ganzen kommst.
Also wie man das dann ausrechnet, das verstehe ich nicht.
Du suchst eine Zahl. Also du hast vorne den Dividenden gegeben, der ist 1/2. Okay? Mhm. Und du musst das durch irgendeine Zahl teilen und am Ende soll 1/4 rauskommen dabei.
20 Minuten arbeiten alle konzentriert mit. Dann erklärt Klassenlehrer Benedikt Böhm noch das Arbeitsblatt für die nächste Woche. Das bekommen die Schüler nach wie vor per E-Mail, auch wenn die Schule daran arbeitet, Cloud-Systeme als Wissensspeicher zu nutzen. Rainer Guss, Direktor des Leibniz-Gymnasiums, ist sich sicher, dass das digitale Lernen durch Corona einen Schub erhält und sieht die Krise auch als Chance, sich an neue Unterrichtsformen zu wagen.
Also ich hoffe und sehe das natürlich im positiven Sinne. Wir als Schule, als Leibniz-Schule haben vor einem Jahr ein neues Medienkonzept entwickelt. Und da geht es genau um die Umsetzung und die Einführung digitaler Medien im Unterricht. Und das ist jetzt eine Form, wo das sicherlich beschleunigt werden kann. Es gibt viele Kollegen, die sich in diese neue Welt hineindenken müssen, die auch ihren PC neu zusätzlich nutzen müssen, Materialien dort reinstellen müssen, auch die Vernetzung von Kollegen, dass sie digitale Unterrichtseinheiten entwickeln, die sie untereinander austauschen. Das sind Formen, die teilweise gemacht wurden, aber jetzt sicherlich noch mal verstärkt werden und intensiviert werden.
Sogar die Grundschule wagt das Experiment. Marlena, die jüngere Schwester von Moritz, hatte neulich Deutschunterricht im virtuellen Klassenzimmer und hat dabei ein Lernquiz gelöst. Das hat der 8-Jährigen Spaß gemacht.
Ich finde es halt einfach nochmal schön, meine Klasse nochmal zu sehen.
Was gerade an den Schulen passiert, ist für Karin Kreuzer als Mutter ein Quantensprung.
Also ich glaube, dass da auf allen Seiten, bei den Lehrern, aber eben vor allem auch bei den Kindern, sich ganz, ganz viel tut, was die digitale Kompetenz angeht. Also das, was wir eigentlich immer schon lange wollten und schon lange gefördert wurde, was massiv unterstützt wurde, aber jetzt passiert es einfach, weil es muss.
Birgitta Söhling beschrieb den digitalen Schulalltag und wir stellen fest, da muss noch viel getan werden, damit das rund läuft. Die Chance in der Krise, wie Corona die Digitalisierung der Republik vorantreibt. Das ist unser Thema heute in HR Info Netzwelt. Das Netz läuft heiß, überall sprießen unablässig neue Webseiten aus dem digitalen Nährboden, der durch die Corona-Krise gedüngt wird. Durch ganz Hessen schwappt eine Welle der Hilfsbereitschaft. Angebote für Hilfsbedürftige und alte Menschen sind vor allem im Netz zu finden. HR-Reporter Wolfgang Hetfleisch hat sich das mal näher angeschaut. Wolfgang, was kann ich denn tun, wenn ich zum Beispiel jemand brauche, der für mich einen Einkauf erledigt?
Also da gibt's, das kann man glaube ich sagen, inzwischen Angebote auf allen Ebenen. In den größeren hessischen Städten, da sind sehr schnell private Initiativen entstanden, viele private Initiativen. Da geht's dann vor allem um Nachbarschaftshilfe, also um Angebote im unmittelbaren Wohnumfeld. Es gibt außerdem eine große landesweite Plattform, die nennt sich Hessen Helfen. Dahinter steht die Landesstiftung Miteinander in Hessen und auch der Hessische Rundfunk hilft bei diesem Angebot kräftig mit. Überall im Bundesland sind natürlich auch die Vereine aktiv geworden. Die haben ja auch oft Homepages oder sind zumindest bei Facebook. Sportvereine, Gesangvereine, Freiwillige Feuerwehren, die packen jetzt alle mit an. Vor allem im ländlichen Raum, da sind das natürlich bewährte Strukturen und auf die kann jetzt prima zurückgegriffen werden.
Wie funktioniert das denn, Wolfgang, auf Plattformen wie Hessen Helfen?
Das ist das, was man neudeutsch einen virtuellen Marktplatz nennt. Also da geht es quasi um Angebot und Nachfrage. Es geht darum, dass sich die beiden Seiten dann eben finden. Diejenigen, die Hilfe brauchen und diejenigen, die helfen wollen. Auf der Homepage hessen-helfen.de heißt die, da gibt es eine interaktive Landkarte. Dort, wo was gebraucht wird, also sagen wir mal ein Gang zur Apotheke, da leuchtet dann ein kleines rotes Icon, ein Symbol, das ist eine stilisierte Glocke, und ein grünes Symbol, das ist ein Herzchen, das zeigt an, wo Hilfe organisiert wird. Wenn man auf diese Symbole klickt, dann wird man weitergeleitet und erfährt eben, an wen soll oder muss man sich in seiner Region ganz konkret wenden. In der Regel sind das dann Angebote der Kommunen und der Landkreise, da gibt es dann auch entsprechende Telefonnummern. Da wird dann dafür gesorgt, dass eben diese beiden Seiten zusammenkommen. Telefonnummern, das ist relativ wichtig, die findet man auch in der Regionalzeitung oder kann bei der jeweiligen Stadt- oder Gemeindeverwaltung nachfragen. Es gibt außerdem eine hessenweite Hotline. Warum ist das so wichtig? Weil es natürlich auch viele Ältere gibt, die selber nicht online unterwegs sind. Und die müssen dann die Angebote nutzen, die ihnen eben zur Verfügung stehen und müssen dann auch erfahren, fahren, wie komme ich an die Leute ran. Eins muss man dazu sagen, die Angebote bei Hessen helfen, die sind im Moment sehr, sehr zahlreich und die Nachfrage ist eher noch nicht so groß. Anders ausgedrückt, es bieten also sehr viel mehr Menschen Hilfe an, als tatsächlich gebraucht wird.
Wolfgang Hetfleisch, vielen Dank. Er hat uns geschildert, was sich in Hessen an Hilfsbereitschaft im Netz ausbreitet. Das ist eine richtige Welle, die ohne das Internet eigentlich undenkbar wäre und die uns wieder zur These der Sendung zurückbringt, die Chance in der Krise, wie Corona die Digitalisierung vorantreibt. Professor Peter Wedde ist Arbeitsrechtler und Datenschützer an der University of Applied Sciences hier in Frankfurt. Und ihn habe ich, wie zuvor schon, den Bitkom-Geschäftsführer Bernhard Rohleder gefragt, ob auch er der Meinung ist, dass Corona der Digitalisierung in der Gesellschaft einen Schub verleiht.
Naja, die Corona-Krise hat jetzt vielleicht mal deutlich gemacht, wo Mängel in der Digitalisierung in Deutschland liegen. Dass man so merkt, Übertragungsgeschwindigkeiten reichen in vielen Bereichen gar nicht mehr aus, jetzt wo das Netz mal ziemlich extrem belastet ist. Auch die technischen Ressourcen reichen nicht aus. Aber ich glaube, dass das einen großen Auftrieb gibt der Digitalisierung. Das ist ja nicht so ein 0-1-Prinzip. Man schaltet jetzt ein und da ist da Digitalisierung. Sondern es ist ja ein Infrastrukturprojekt, das sehr viel langwieriger ist. Was, glaube ich, viele jetzt gelernt haben, ist, dass es schon in bestimmten Bereichen der Infrastruktur große Schwächen gibt und dass man die eigentlich ausbauen muss. Andererseits merkt man aber auch, dass man mit dem, was man an digitalen Möglichkeiten jetzt hat, ja schon auch arbeitsfähig ist. Nicht? Da ruckelt es dann zwar manchmal in der Leitung oder Videobilder werden wieder abgeschaltet, aber eigentlich sind wir doch schon ganz, ganz gut vernetzt und das hat alles ganz gut funktioniert und eigentlich auch gezeigt, dass Menschen da relativ flexibel drauf eingehen können. Also sonst macht man für Homeoffice-Geschichten vorher Schulungen, damit die Leute die Technik vernünftig lernen und beherrschen. Jetzt sind sie von einem Tag zum anderen nach Hause geschickt worden und haben das so im Learning-by-Doing-Prozess gemacht mit vielen Schweißperlen auf der Stirn, weil irgendwas nicht funktionierte. Aber ich glaube, da haben Menschen auch gemerkt, wir sind ja nicht so hinterm Mond mit der Digitalisierung. Wenn wir auch nicht Spitzenklasse sind und ich denke, da gibt es viel Aufholbedarf, aber der neue Schub, der kostet ja auch viel Geld und ob wir nach der Krise dafür noch viel Geld übrig haben oder nicht erstmal die Kassen wieder füllen müssen, das weiß ich nicht und ich fürchte, es wird das Kassenfüllen erstmal im Vordergrund stehen.
Herr Wedde, Geschäfte und Restaurants weichen auf Onlinehandel, auf Lieferdienste aus. Das kann ja nur einen minimalen Teil der Verluste wettmachen. Werden diese Formen der Umsatzgenerierung nach der Krise trotzdem mehr in den Vordergrund rücken? Müssen wir uns darauf einstellen, auch im Dienstleistungssektor digitaler zu werden? Oder dreht sich die Uhr wieder zurück zu den althergebrachten Geschäftsmodellen?
Also ich glaube, die Restaurants und Gaststätten, die jetzt auf Lieferservice umgestellt haben, werden sich freuen, wieder als Gaststätte da zu sein. Ich erlebe das ja bei mir am Ort selber, dass da sozusagen Stammrestaurants jetzt auch Lieferservice anbieten und damit ganz unglücklich sind, weil es nicht die Qualität bringt und auch natürlich nicht den Umsatz bringt. Und die werden nicht nach Ende der ganzen Krise weiter einen Lieferservice haben. Und wenn sie denn überlebt haben, das ist ja eher die größte Sorge, dass überhaupt dann all die Restaurants noch da sind. Ich glaube, die Geschäftsmodelle werden schon so bleiben wie vorher. Mag sein, dass der ein oder andere sagt, auch der Lieferservice war auch ganz lukrativ, ich betreibe den so weiter. Aber es sind ja verschiedene Bereiche. Wenn man in ein Restaurant geht, dann geht man dahin, weil man es da ganz gemütlich findet und gut isst. Und nicht, weil das auch einen Lieferservice daneben hat. Und ich glaube, die Lieferservice werden sich für viele Restaurants betriebswirtschaftlich gar nicht lohnen. Deswegen wird der alte Markt sich wiederherstellen. Vielleicht wird das ein oder andere Restaurant dabei bleiben, seine Speisekarte online zu aktualisieren und aktuell zu halten. Das ist aber nach meinem Gefühl der einzig große Unterschied.
Herr Wedde, was bedeutet das, was da gerade passiert, denn für unseren künftigen Arbeitsalltag?
Ja, ich glaube schon, in vielen Bereichen wird die Erfahrung bleiben, man kann eigentlich auch ganz gut von zu Hause arbeiten. Und die Arbeitnehmer, die dann wieder zurück in die Betriebe gehen und denen man bisher immer Homeoffice verwehrt hat, werden das schon als Argument nehmen und sagen, Moment, da ging es doch auch, du hast doch auch gesehen, Arbeitgeber, dass ich da vernünftig gearbeitet habe. Warum können wir es nicht in Zukunft weiter so machen, dass ich von 5 Tagen mal 1 oder 2 zu Hause arbeite? Also da wird eine neue Anforderung kommen, gegen die sich Arbeitgeber auch gar nicht verwehren können. Und umgekehrt hoffe ich auch, dass Arbeitgeber, die bisher skeptisch waren mit solchen Modellen, sehen, das ist doch auch ganz vernünftig, wenn die Leute mal 1-2 Tage zu Hause arbeiten können. Das funktioniert ganz gut. Da haben sich auch Teams gefunden, die effizient arbeiten. Also ich glaube, das wird unsere Arbeitswelt schon grundlegend verändern und dazu führen, dass viel mehr Leute als bisher mobil da sind. Kehrseite der Medaille, es gibt ja immer eine Kehrseite, ist, dass Arbeitgeber sich natürlich sagen, dann kann ich auch ganz gut vielleicht mal den teuren Büroraum ein bisschen ausdünnen. Aber das ist dann sozusagen auch ein bisschen unumkehrbar. Da wird man gucken, wohin es geht. Aber ich glaube, in dieser Frage mobil, flexibel arbeiten, da wird schon einen ziemlichen Schub geben, weil da einfach neue Erfahrungswerte da sind.
Sie haben es schon angesprochen, Herr Wedde, wenn Arbeitgeber feststellen, das geht ja auch ohne teure Büros und mit weniger Mitarbeitern, könnte uns dann vielleicht nach der Krise und als Folge der erfolgreichen Digitalisierung vielleicht sogar ein Abbau von Arbeitsplätzen drohen?
Ich glaube, der droht sowieso, weil Firmen ohnehin immer sparen müssen, jetzt noch mehr sparen müssen und immer schon digitale Produkte genutzt haben, um Arbeitsplätze abzubauen. Aber eben nicht wegen der Erkenntnis, dass man jetzt in der Krise effizienter arbeiten konnte. Ich glaube, solche Effizienzgewinne werden sich gar nicht einstellen, weil in vielen Bereichen ja auch improvisiert werden muss. Und ob das unbedingt den Schub gibt, glaube ich nicht. Sondern es wird eher so sein, dass Unternehmen nach der Krise sparen müssen oder meinen, sparen zu müssen. Und deswegen vielleicht das ein bequemer Weg für die ist, auch Arbeitskräfte freizusetzen unter Hinweis, wir haben jetzt ja gelernt, es geht mit weniger. Aber ich glaube, dass Unternehmen andererseits ganz froh sind, wenn nach der Krise die Konjunktur nicht da niederliegt, sondern wieder anspringt. Und dann werden wir wieder die alte Situation haben von vor einem Jahr, dass wir einen extremen Arbeitsplätzemangel haben. Und da ist natürlich dann gut, dass Menschen auch anbieten können. Ich habe in der Corona-Krise sehr effizient mit diesen Tools gearbeitet. Ich bin fit in Videokonferenzen, ich bin fit im Online-Organisieren. Und da werden ganz neue Berufsqualifikationen entstehen, die Menschen dann auch als Arbeitnehmer vermarkten können.
Das war zum Schluss der Sendung der Datenschützer und Professor für Arbeitsrecht an der University of Applied Sciences in Frankfurt, Peter Wedde. Und auch er ist, wie alle anderen Protagonisten in dieser Sendung, der Meinung, ja, die Corona-Krise wird die Digitalisierung der Gesellschaft massiv nach vorne bringen, aber wir haben auch zum Schluss hin gelernt, die Kehrseite der Medaille ist ein drohender Abbau von Arbeitsplätzen, wenn die durch die Krise gebeutelte Wirtschaft, wenn Arbeitgeber und Firmen in allen Sektoren feststellen, ja, es geht ja auch hier und da ohne teure Büros und es geht auch mit weniger Mitarbeitern, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und trotzdem birgt die Krise für uns alle die Chance, vielleicht neue Berufsfelder zu entdecken, uns dort eine neue Perspektive zu eröffnen und sie auch wahrzunehmen. HR-Info Netzwelt zum Thema Chance in der Krise, wie Corona die Digitalisierung der Republik nach vorne bringt. Der Podcast ist wie immer in der ARD-Audiothek zu finden und überall da, wo es im Netz Podcasts gibt. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig und gesund.